Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.
Herzlich willkommen zu einer fast Filmfestival-Ausgabe von Abgedreht. Im Studio begrüßt Sie Alexander Soyer. Festivals in echt oder in virtuell. Toronto ist gerade an diesem Donnerstag gestartet, Venedig endet an diesem Wochenende. Wie das aussieht, welche Stimmung aufkommt, was für Filme dort laufen, darum geht es heute im zweiten Teil von Abgedreht. Außerdem in der Sendung Hannes Jenicke und im Kino natürlich die neuen Filme der Woche. Deutsch-israelisches Liebesleben und Leiden, Vergangenheits- und Gegenwartsbewältigung im Nahen Osten, homo- und heterosexuelle Komplikationen. Kiss Me Kosher ist ein Komplettpaket kleinerer und größerer dramatischer Pointen. Vor allem aber eine romantische Komödie über ein lesbisches deutsch-israelisches Liebespaar, das sich erstmal aus Versehen und dann doch ganz bewusst zur Heirat entschließt. Shira hatte schon viele, sehr viele Freundinnen, aber mit Maria aus Deutschland wird es jetzt offensichtlich etwas ernster. Auch wenn das der großen Familienmatriarchin, Shiras liebenswert grantiger Oma, absolut nicht gefällt und sie in dieser Hinsicht keinen Spaß versteht.
Du wirst nicht heiraten. Das kommt gar nicht in Frage. Schon gar nicht Evas und Adolfs Brut.
Oma.
Bis zum Happy End also muss das Liebespaar durch ein engmaschiges, aber heiter ausgelegtes Minenfeld aus Vorurteilen, alten und neuen Wunden, Familientreffen und viel zu vielen Begegnungen mit Shiras Ex-Freundinnen. Als Nahostkomödie ist das nicht wirklich etwas Neues, aber das Pointentiming, das israelische Temperament und vor allem die romantische Chemie zwischen Shira und Maria sind unwiderstehlich. Ein hinreißender Feel-Good-Culture- und Liebesclash. Kiss Me Kosher. Right now. Wenig Worte, gesprochen in der deutschen Fassung von Hannes Jenicke, dafür aber eine überwältigende Bilderwucht gibt es in dem Dokumentarfilm Die Epoche des Menschen, dem letzten Teil der Umwelttrilogie eines kanadischen Filmemacherteams, das mit seinen Filmen und Projekten den weitreichenden Eingriff des Menschen in die Natur zeigt. Kilometerlange Betonwälle vor den Küsten Chinas, die Lithiumbecken in der chilenischen Atacama-Wüste oder gigantische Braunkohlebagger in Nordrhein-Westfalen. Sind wir im Anthropozän, im Zeitalter des Menschen, der unwiderrufliche Spuren hinterlässt? Das ist die Frage, die der Film mehr als eindrucksvoll bejaht mit Bildern von der unfassbaren Schönheit der Natur und den erschreckenden Ausmaßen menschlicher Einflüsse. Ein grandioses, ernüchterndes und visuell meisterhaftes Kinoerlebnis. Die Epoche des Menschen. Wenn das Leben zu ruhig und höchstens dazu da ist, die eine oder andere Katze vom Baum zu holen, dann kann es schon mal passieren, dass jemand vorbeigeschickt wird, um zu überprüfen, ob sich so eine kleine Polizeidienststelle überhaupt noch lohnt. Und wenn die Dorfpolizisten dann die Sache mit der Kriminalität selbst in die Hand nehmen, um zu beweisen, dass man sie braucht, dann ist man mittendrin in der deutschen Komödie Faking Bullshit, in der ein paar Kleinstadtbeamte eine junge Jobcontrollerin davon überzeugen müssen, dass es überhaupt einen Job gibt und sie ihn auch beherrschen.
Wir brauchen Straftaten. Straftaten sind die Basis unserer Existenz.
Zur allgemeinen Information, wir haben gerade hier eine weitere Strafanzeige aufgenommen.
Ja, irre. Eure Straftaten, das ist doch alles Fake, stimmt's?
Auf einmal ist viel los auf der Wache. Rechtsradikale Sprühereien, ein abgefackelter Wurstimbiss oder der Diebstahl eines Deo-Rollers müssen geklärt werden und nicht zuletzt auch noch ein paar romantische Verwirrungen und sogar ein echter Fall. Ein großer, ungeklärter Kunstraub aus der Großstadt Düsseldorf. Neu ist das nicht, denn das Ganze gab es schon mal auf Schwedisch vor 17 Jahren mit Cops und Fares Fares in der Hauptrolle. Aber auch auf Deutsch macht diese leichte Kleinstadtklamotte durchaus gute Laune. Faking Bullshit. Ein paar der Neustarts der Woche im Überblick. Die Epoche des Menschen zeigt, dass wir Menschen so viele Spuren auf der Erde hinterlassen, dass Wissenschaftler bereits vom Anthropozän sprechen. Ein Begriff, den auch Hannes Jenicke mehr als treffend findet und nicht nur, weil er die deutsche Stimme des Films ist.
Ich kannte das Wort, ehrlich gesagt, ich hatte es schon mal gehört, Anthropozän, aber ich wusste noch nicht mal, wie man es schreibt oder ausspricht. Das ist ja, wenn man sich ein bisschen schlau macht, ein unfassbar spannendes Thema, dass die Erde bislang per Evolution sich selber weiterentwickelt hat. Und ab der industriellen Revolution übernimmt diese Funktion plötzlich der Mensch. Und dass das nicht gut ausgehen kann, kann man sich denken.
Der Grund, warum ausgerechnet Hannes Jenicke mit wenigen und gewählten Worten durch den Film führt, der liegt auf der Hand.
Ich mache jetzt seit 14 Jahren diese ZDF-Dokus im Einsatz für. Und das ist thematisch nicht so weit entfernt. Und ich glaube, die haben einfach jemanden gesucht, der sich in dem Bereich engagiert. In Amerika wäre das mit Sicherheit DiCaprio gewesen oder Robert Redford. In England wäre es wahrscheinlich Emma Thompson oder Daniel Craig oder jemand. Und in Deutschland bin ich da halt offensichtlich noch relativ alleine auf weiter Flur.
Hannes Jenicke ist durch seine Arbeit für die ZDF-Reihe Im Einsatz für zum populären Gesicht und zur Stimme relevanter Umweltthemen geworden. Er hat aus seinem Engagement für eine bessere und bewusstere Welt einen Job gemacht, den er neben der Schauspielerei mit großer Leidenschaft betreibt. Insofern ist er tatsächlich die perfekte Wahl als deutscher Sprecher für die Umweltdoku Die Epoche des Menschen.
Der Film macht das hochintelligent, weil der zeigt einfach Bilder mit einer solchen Wucht, die aber mal zeigen, was wir diesem Planeten als Ganzes antun. Das ist unser Nest. Ich meine, wir nennen das ja nicht umsonst Mutter Erde. Wie wir diese behandeln, zeigt dieser Film mit Bildern, die ich noch nie so gesehen habe. Ich war selber zweimal im Hambacher Forst zum Demonstrieren, aber wie da Tagebau getrieben wird, wie diese Bagger, wie diese ganze Erde da quasi weggeschaufelt wird, das habe ich mit der Wucht einfach noch nie gesehen. Deswegen finde ich den Film unheimlich intelligent, weil er einen völlig anderen Ansatz hat. Kaum Sprache, ganz wenig Info, sondern da sitzt du dann im Kino und denkst, wow, wie lange wollen wir das denn bitte weitermachen? Wie viel von diesem Planeten wollen wir eigentlich noch wegfräsen, um irgendwie Energie zu produzieren, fossile Brennstoffe zu produzieren, seltene Erden zu bedienen. Wie viel Müll wollen wir noch produzieren? Eben die Bilder von dieser Müllhalde in Lagos oder Nairobi, wo immer das ist, die sind so gewaltig, das habe ich noch nie gesehen. Wir konsumieren ja ständig Plastik und dann verschwindet es in den Mülleimer. Da siehst du mal, wo es dann am Schluss wirklich landet und was das anrichtet. Also ich finde einfach die Bildersprache von dem Film echt großartig.
Die Botschaft allerdings ist ernüchternd. Die Bilder in Die Epoche des Menschen machen trotz ihrer beeindruckenden Schönheit mehr als deutlich, wie systematisch wir unseren Planeten ausbeuten, verändern und zerstören. Die Hoffnung, das Ruder doch noch rumreißen zu können, sollten wir aber noch nicht aufgeben. Hannes Jenicke.
Was bei uns passiert, finde ich tatsächlich beängstigend. Auch, dass die ganze Politik nach Corona und die ganze Industrie nur eine Restauration will. Bitte alles wieder genauso wie vor der Krise. Das ist natürlich tragisch dumm. Aber es gibt ja Länder wie Costa Rica, die mal kurz 30% ihres Landes zum Nationalpark erklärt haben, die eben nicht mehr Flächenfraß betreiben und noch was versiegeln und noch einen Gewerbepark. Es gibt ja Gott sei Dank rund um den Globus so, ich nenne das mal Hope-Spots.
Hannes Jenicke zu hören in Die Epoche des Menschen, jetzt im Kino. Nach dem Start von Venedig in der letzten Woche folgt wie gewohnt in der Folgewoche das internationale Filmaufgebot von Toronto in Kanada, das in diesem Jahr allerdings deutlich kleiner und völlig anders stattfindet als gewohnt.
Fast 500.000 Filmfans aus aller Welt kommen sonst zum Festival nach Toronto. Aber in diesem Jahr mussten die Veranstalter neue Wege finden, um ihr Publikum zu erreichen. TIFF-Filmdirektorin Diana Sanchez.
Some of them would not be comfortable.
Einige Besucher würden sich in einem Kinosaal nicht wohlfühlen. Deswegen bieten wir auch Autokinos an. Manche wollen ihr Zuhause gar nicht verlassen. Deswegen haben wir eine virtuelle Komponente des Festivals geschaffen. Also gibt es die Festivalfilme nicht nur im Kino zu sehen, sondern auch auf einer Online-Streaming-Plattform vom heimischen Sofa aus. Allerdings nur innerhalb Kanadas. Anders als bei der Biennale, die gerade in Venedig stattfindet, laufen in Toronto in diesem Jahr keine Stars über den roten Teppich. Alles nur virtuell. Aus Platzgründen laufen statt der mehr als 300 Filme vom vergangenen Jahr dieses Mal nur 50 im Programm. So zum Beispiel Halle Berrys Regiedebüt Bruised. Ein Drama über eine Boxerin, die um das Sorgerecht für ihren Sohn und gleichzeitig um ihre Boxkarriere kämpft. Oder das Melodram Ammonite mit Kate Winslet über die Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen im 19. Jahrhundert, die gegen alle gesellschaftlichen Normen der Zeit verstößt. Die Corona-Pandemie hat den Charakter des Festivals auch inhaltlich geprägt, sagt Diana Sanchez. In vielen Filmen geht es um die Widerstandskraft. Ich glaube, das ist momentan ein großes Thema in der Welt, in der wir leben.
Ein Beitrag von Bastian Hartwig aus New York. Das Filmfest in Toronto ist gestartet, während es in Venedig schon langsam auf das Ende des ersten großen Filmfestivals zugeht, das zumindest, soweit es geht, auf ein echtes Festivalerlebnis mit echten Aufführungen und roten Teppichen gesetzt hat und immer noch setzt. Bernhard Kahl, seit Jahrzehnten jobmäßig Festivalbesucher, Programmierer des Filmfests in München und Leiter des in Berlin schon lange zur Institution gewordenen Around the World in 14 Films Festivals. Bernhard Kahl ist in Venedig und für ihn funktioniert das Signal und das Experiment Filmfest Venedig durchaus perfekt.
Also es ist kurz gesagt, brillant gelöst. Wir sind alle überrascht, wie gut das läuft. Und wir sagen das nicht, weil man natürlich jetzt die frohe Botschaft jetzt rausgeben muss, damit es ja auch weitergeht. Das ist also jetzt nicht diplomatisch von mir gesagt, sondern wir sind alle, meine Kollegen, auch die Journalisten, die ich jetzt gesprochen habe, hochzufrieden, vor allem mit dem Ticketsystem. Es ist so, dass in den Sälen ein Platz zwischen den Zuschauern ist. Das heißt, die Säle sind im besten Falle halb gefüllt, sind sie nicht mal, weil nicht so viele Leute da sind. Sie sind ein Drittel gefüllt meistens oder noch weniger. Dadurch ist sehr viel Raum. Und jeder Akkreditierte muss aber ein Ticket sich bestellen. Früher war man in langen Schlangen, in Trauben geradezu, vor dem Kino in der Hitze gestanden. Und jetzt kann man 3 Tage im Voraus, Stunde für Stunde sozusagen, nach vorrückender Stunde, also jetzt habe ich für Samstag nach und nach alle 2 Stunden mir meine 6 Tickets gebucht, die ich täglich habe, und sogar den genauen Sitzplatz, den ich möchte, in dem entsprechenden Saal. Und ich habe das nicht für möglich gehalten, vor allem hat man ein bisschen Vorteile manchmal, italienische Organisation, die ja längst nicht mehr schlecht ist, und sie ist aber jetzt brillant. Die Stimmung ist auch so, ich habe keinen einzigen Streit, keine Nervosität erlebt, wie in deutschen Supermärkten irgendwie. Niemand muss man irgendwie 10-mal anschreien, dass er seine Maske aufsetzt, und er schreit zurück. Auf dem ganzen Festivalgelände, was ja ein paar hundert Meter umfasst, inklusive dem Bereich Hotel Excelsior, das Haupthotel, ist Maskenpflicht. Das ist anstrengend, es ist nicht schön, und manchmal muss ich auch gestehen, wenn dann 10 Meter kein Mensch da ist, atmet man kurz durch, indem man mal die Maske etwas lüftet sozusagen. Und sofort sind auch schon Polizisten dann aufmerksam und auch nie so deutsch irgendwie von wegen sofort Maske aufsetzen, sondern mit einem sachten Hinweis, und alle befolgen es. Also wir sind wirklich glücklich, muss ich einfach so sagen.
Ganz das alte Festivalerlebnis aber ist Venedig in diesem Jahr dann trotzdem nicht.
Ja, also natürlich entsteht das Festival-Feeling, wie man das kennt. Und wenn man rote Teppiche liebt, ich muss sagen, wenn man es so lange macht, dann wird das etwas weniger. Also ich brauche jetzt nicht George Clooney vor mir stehen haben. Das ist natürlich für die Zuschauer ein eklatanter Unterschied jetzt zu früher. Und das ist natürlich in dieser Form, hätte das keine Zukunft. Es ist so beruhigt, dass es den Glamour natürlich weitgehend einbüßt. Ich spreche jetzt aus der Cinephilen, aus der Cineastenseele sozusagen, die hier komplett bedient wird. Aber das ist natürlich kein Modell für die Zukunft. Es ist ein Modell für jetzt in einer echten Katastrophensituation. Und das ist eine spezielle, angepasste Situation, die auch so sicherlich nicht nochmal ein Jahr gehen würde. Ne? Denn auch die Sponsoren, weiß ich nicht, wie viele Fotos die wirklich bekommen, die für sie brauchbar sind. Und ich weiß ja, was es heißt, ein Festival dieser Größe zu finanzieren. Also das ist wirklich nur der Situation geschuldet, und innerhalb dessen ist es fast perfekt.
Und sogar mit den Filmen und der Filmauswahl ist Bernhard Kahl zufrieden, der sich in Venedig natürlich auch schon für sein Festival Around the World in 14 Films umschaut.
Das ist alles da, was es im Moment eben gibt, unterhalb dieser, die wir noch nicht kennen, ich sag mal dieser 10, 15 Filme, die wir viel sehen, vermuten, das kann nicht sein, dass das jetzt sozusagen alles ist, was fertig ist. Wir sind uns sicher, dass hier, sage ich mal, 10, ich habe es gesagt, bis 15, vielleicht sogar ein paar mehr Titel zurückgehalten werden für Cannes 2021.
Ein paar Filme, die hätten laufen können, sind also nicht da. Aber das, was gezeigt wird und wurde in Venedig, ist durchaus große Kino- und Filmkunst. Und Bernhard Kahl hat auch einen Favoriten, dem er den Goldenen Löwen wünschen würde, der am Samstagabend in Venedig verliehen wird.
Ich würde sagen, dass der Film von Małgorzata Szumowska der schönste Film ist, den ich hier gesehen habe. Und ich würde mir sehr wünschen, dass er gewinnt. Never Gonna Snow Again heißt er. Das ist der weitaus künstlerisch gewagteste Wurf hier, eine echte Vision. Ein Film, der zeigt, wie notwendig Kunst und Kino ist in diesen kulturkillenden Tagen sozusagen und Jahren und Zeiten. Und ein Postulat sozusagen für den freien Flug der Fantasie, übrigens an vielen Stellen ein bisschen angelehnt, fast an Tarkowski. Also ein Film, der wirklich in alter Filmautorenmanier einen großen Fantasiewurf wagt. Und dem würde ich das wünschen.
Bernhard Kahl aus Venedig. Und im Dezember beim Around the World in 14 Films Festival wird er sicher den einen oder anderen Film auch aus Venedig zu zeigen haben. Wer dann an diesem Samstag den Goldenen Löwen bekommt und welche weiteren Auszeichnungen vergeben werden, das erfahren Sie im aktuellen Inforadio-Programm. Und das war's mit Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Inforadio Abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.